Ja, hallo Björn, herzlich willkommen zum Podcast Kollektive Führung im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich möchte dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und auch Schule im Aufbruch einmal kurz vorzustellen.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Björn Lefers. Ich bin Sozialunternehmer. Ich hatte Unternehmensgründung und Nachfolge studiert, weil mich das Thema Sozialunternehmertum interessiert hat. Verstehe mich auch ein Stück weit als Systemdesigner. Ich habe am Institut für Entrepreneurship auch viel geforscht oder auch einige wissenschaftliche Artikel geschrieben zum Thema Gamification und Blended Learning. Da gibt es auch ganz viele Schnittmengen zwischen, sage ich mal, Game Design und auch Organisationsentwicklung, wenn man das systemischer versteht, und verstehe mich ein Stück weit auch als Transformationsbeschleuniger. Also eins meiner Lieblingszitate ist: Keiner ist so schlau wie wir alle. Aber gemeinsam schlau zu sein ist gar nicht so leicht, und da braucht es eben gute Strukturen auch für, wie Menschen zusammenarbeiten können, um eben gemeinsam möglichst schlau zu sein. Und das ist auch das Thema, was mich total interessiert. Also wie können wir Organisationssysteme bauen für eine lebenswerte Zukunft? Das machen wir eben auch bei Schule im Aufbruch. Und Schule im Aufbruch wurde 2012 gegründet von unserer Gründerin Margit Rasfeld, die eine ganz innovative Schule in Berlin aufgebaut hat, und wurde dann über eine längere Zeit, zu Anfang gab es ein Team, dann wurde es eine längere Zeit auch ehrenamtlich weitergeführt, und 2019 haben wir so einen Neustart gehabt durch eine Förderung von zwei Stiftungen. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, und haben auch geschaut zu dem Zeitpunkt, wie wir uns selbst organisieren können und auch welche Angebote wir in den Fokus rücken wollen. Unsere Gründerin, die Margit Rasfeld, hatte sich 2020 dann den Friday ausgedacht. Das ist eins unserer Angebote. Das ist ein Freiraum, den Schulen einführen, mindestens 4 Stunden im Stundenplan als Teil der Kernunterrichtszeit, wo SchülerInnen sich Zukunftsfragen widmen können, zum Beispiel auf Basis der 17 Nachhaltigkeitsziele, und da eben eigene Projekte machen, wie zum Beispiel haben einige SchülerInnen vor ein paar Wochen den Olaf Scholz angeschrieben und eben ihre Sicht auch auf Nachhaltigkeit geschildert, der die dann sogar eingeladen hatte. Das heißt, sie durften vor ein paar hundert Leuten eben ihren Blick auf die Welt auch teilen. Und das macht natürlich was mit SchülerInnen, wenn die in so jungen Jahren merken, ich habe eine Idee und ich kann was draus machen und ich kann was bewirken. Schule im Aufbruch ist eben auch ein Beschleuniger für die Transformation im Schulsystem. Neben dem Friday haben wir noch die Transformationsbegleitung. Die hat als pädagogisches Zielbild den Whole School Approach. Das ist ein Ansatz der Schulentwicklung, der Schule halt ganzheitlich betrachtet. Das heißt, da gehören eben nicht nur Fächer dazu und sag ich mal, mit Noten zu lernen, wie das ja in Schule oft gängige Praxis ist noch. Kommt immer ein bisschen auf die Schulform auch an. Aber da geht es ja ganz stark auch darum, dass man einen breiteren Blick macht. Also dass zum Beispiel Führung kollektiv auch verteilt werden kann, dass Themen wie Nachhaltigkeit an der Schule eine Rolle spielen, dass es Freiräume gibt auch zum Lernen, dass SchülerInnen auch aus der Schule rausgehen, dass LehrerInnen stärker begleiten, ne, dass auch Zukunftskompetenzen mit eine Rolle spielen und stärker an Schule ausgebildet werden könnten. Und mit der Transformationsbegleitung begleiten wir Schulen über 2-3 Jahre in Schulentwicklungsprozessen, indem wir die Personen, die offen sind für den Wandel an der Schule, stärken und helfen eben sukzessive die Veränderung in die Schule zu tragen, sowohl auf inhaltlicher Ebene, also was inhaltlich an Schule anders sein könnte, aber auch auf Teamebene, also wie kann an Schule zusammengearbeitet werden, um auch mehr Agilität an Schule zu ermöglichen, wie kann besser im Team zusammengearbeitet werden, um auf die vielen Herausforderungen, auch die auf Schule einprasseln, gut reagieren zu können. Und unser drittes Angebot ist die Netzwerkmitgliedschaft. Da versammeln sich ganz viele innovative Schulen und PädagogInnen, die Schule jetzt schon eigentlich anders machen, so wie sie unserer Meinung nach auch sein sollte, und vernetzen diese Schulen miteinander, damit sie voneinander miteinander lernen können, weil viele dieser Schulleitungen oder auch Schulen sind so die Exoten in ihrer Region, und die freuen sich einfach, wenn sie Gleichgesinnte treffen können, die eben Schule genauso denken wie sie. Da haben wir auch einige Fortbildungsangebote, wo wir diese Schulen vernetzen, in Präsenz, aber auch virtuell, und auch Themen wie den Friday oder auch zur Transformationsbegleitung oder auch zur Forschung zu Schule im Aufbruch, wo wir immer wieder inhaltliche Impulse auch in die Gruppe geben, um sie ja in ihrem Transformationsprozesse sind ja nie vorbei, ne, um sie in diesem Prozess einfach immer gut zu stärken und zu unterstützen.
Mhm. Das ist einfach ein so spannendes Feld. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr eine Landkarte aufgezeichnet habt über Schulen und welche Akteure sozusagen in der Bildungslandschaft für die Schulen sozusagen noch alle involviert sind. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Weil ich finde das so spannend. Also man sagt ja immer, man kann kein komplexes Problem mit einfachen Methoden sozusagen lösen, sondern die müssen auch komplex sein. Und eben deswegen ist ja dann auch die selbstorganisiertere Strukturen und so weiter gerade umso wichtiger. Genau.
Ja, genau. Wir wollen halt immer einen möglichst systemischen Blick auf Themen auch bringen, um zu schauen, wo die größten Wirkungshebel sind auch für Veränderungen. Deswegen hatten wir mit einigen Expertinnen zusammen so eine systemische Karte des deutschen Schulsystems entwickelt und erstmal alle Akteure aufgelistet, die in Schule irgendwie eine Rolle spielen. Und das sind wahnsinnig viele. Die haben wir dann geclustert in verschiedene Bereiche. Einmal den Bereich Schulgemeinschaft, da gehören eben die Schulleitungsteams, die Eltern, die SchülerInnen natürlich, die LehrerInnen dazu. Dann den Bereich Kommune. In der Kommune sind ja oft die Gemeinden oder bei freien Schulen sind es eben, sag ich mal, private Schulträger, die den Raum stellen und die Ausstattung und Co. und eben in Schule auch eine wichtige Rolle spielen. Aber daneben gibt es ja auch noch andere kommunale Akteure, wie beispielsweise sind ja auch die Elternvertretungen oder die Schülervertretungen. Teilweise sprechen die auch auf kommunaler Ebene zusammen. Dann haben wir noch die außerschulischen Akteure, zu denen gehören wir ja auch, aber auch zum Beispiel Stiftungen oder andere Akteure. Dann gibt es die Länder. Bildung ist ja in Deutschland Ländersache. Das heißt, ein Großteil der, also eigentlich so gut wie alle inhaltlichen Themen sind auf Länderebene organisiert. Und eben die LehrerInnen-Ausbildung. Und dann haben wir die einzelnen Akteure jetzt in diesen Clustern, und die liste ich nicht alle auf, eben über Pfeile geschaut, welche Wechselwirkungen da bestehen, wer wie wen beeinflusst. Und wenn man so ein bisschen rauszoomt und auf die Karte schaut, dann sieht man einfach ein wahnsinnig komplexes Bild. Und das zeigt auch, warum Schule so schwerfällig ist in Bezug auf Veränderung, weil das einfach ein so komplexes System ist, dass die Summe am Ende oft leider kleiner ist als die Summe der einzelnen Teile. Und wir gucken halt, wo sind gute Hebel, um Veränderungen ins System zu tragen. Und vor allem glaube ich auch, dass diese staatlichen Systeme sind oft nicht gut gebaut, um Innovationen hervorzubringen, weil da häufig die Räume einfach nicht bestehen. Gibt aber auch da ganz tolle Beispiele von Ländern, die da gut vorangehen, wie zum Beispiel in Niedersachsen läuft es so im Rahmen des Freiräumeprozesses, oder in Rheinland-Pfalz gibt es auch ein spannendes Projekt, das heißt Schule der Zukunft. Und da wird auch Innovation sozusagen in den Kultusministerien vorangebracht. Und das sind tolle Projekte, die man sich mal anschauen kann. Wir selber arbeiten auch mit einigen Ländern zusammen, indem wir sie unterstützen, den Friday in jeweiligen Bundesländern an die Schulen zu bringen.
Da geht ihr dann gar nicht mehr über die Ebene Schule, sondern über eine andere Ebene sozusagen.
Genau, das läuft dann so, dass wir Friday-Programme haben, zu denen dann oft auch die Kultusministerien selbst einladen. Und das hat natürlich eine andere Wirkung auch, wenn die Schulen sehen, das ist sogar von unserem Kultusministerium gewünscht, dass wir den Friday einführen. Und es gibt ein Programm, an dem wir teilnehmen können. Und die Programm, sag ich mal, Entwicklung und Durchführung liegt dann wiederum bei uns.
Okay. Und genau, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie kam es, also nachdem du diese systemische Karte sozusagen aufgezeichnet hast, da gibt es ja so viele verschiedene Ebenen und Akteure, wo man ansetzen könnte oder kann. Und genau, mit dem Friday hast du jetzt schon einen Punkt genannt, wo ihr nicht in den Schulen direkt ansetzt, aber wie kam die Entscheidung, dass die Schulen dann selbst der stärkste Hebel sind für eine Systemveränderung? Oder ist es vielleicht der direkteste einfach?
Also wir machen es sowohl als auch. Wir gehen nicht immer über die Länder, sondern wir gehen auch teilweise, wenn eine Schule das von sich aus möchte, unterstützen wir sie auch. Und es braucht sowohl diesen Bottom-up-Ansatz, die Schulen zu stärken und zu unterstützen, wenn die was möchten. Und gleichzeitig brauchen die natürlich auch eine Top-Down-Unterstützung. Und das ist ein Stück weit auch die Rolle, die wir für uns sehen, dass immer mal wieder beobachtet man dann, dass Top-Down und Bottom-up sich so ein Stück weit die Hand reicht. Und das ist total spannend zu sehen, weil es gibt überall in allen Bereichen innovative Menschen, die was verändern wollen. Und häufig haben die gar nicht so viele Wege, um auch mit anderen Gleichgesinnten in anderen Ländern oder Kommunen in Austausch zu treten. Und das ist auch eine Rolle, die wir für uns sehen, eben diese Räume anzubieten, damit die Menschen, die was verändern wollen, sich überhaupt erstmal kennenlernen und austauschen können und dann zusammenschauen können, was wollen wir eigentlich verändern.
Macht ihr da in irgendeiner Art und Weise eine Wirkungsmessung?
Wir machen eine Wirkungsmessung für den Friday und für die Transformationsbegleitung. Für den Friday sind wirklich in wahnsinnig kurzer Zeit unheimlich viele Ergebnisse auch gesammelt worden, was auch daran liegt, dass wir seit 2019 so eine ganz starke Ermöglichungskultur aufgebaut haben. Also Menschen brauchten nicht viel Erlaubnis sozusagen, um auch helfen zu können. Und beim Friday haben wir, glaube ich, mittlerweile über 30 Bachelor- und Masterarbeiten. Wir haben ein großes Forschungsprojekt, was jetzt im Januar gestartet ist, vom Bundesbildungsministerium finanziert und von zwei Hochschulen durchgeführt in Hannover, nämlich der Medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz-Universität Hannover. Und sehen da auch einfach ganz spannende Ergebnisse in Bezug darauf, was der Friday halt an Schulen bewirkt. Also zum Beispiel, dass es die SchülerInnen ganz stark einfach in der Selbstwirksamkeit unterstützt. Ne? Das ist so ein Beispiel, aber daneben auch viele andere positive Effekte.
Toll. Finde ich einfach alles toll, was du erzählst. Habt ihr so eine Vision, wie Schule aussehen soll, wenn sie im Aufbruch ist oder an einem neuen Punkt angekommen ist?
Also wir glauben, es gibt, glaube ich, bestimmte Richtungen, die wir als positiv erachten. Und viel davon steckt auch eben in dem Whole School Approach als, sage ich mal, eine Art Leitbild. Wir versuchen aber auch, möglichst undogmatisch zu sein und glauben, dass halt diese Vision auch zu großen Teilen aus der Schule heraus kommen sollte. Und gleichzeitig braucht es da natürlich eine Inspiration. Aber es gibt, sage ich mal, so übergeordnete Themen, bei denen uns wichtig ist, dass die stärker in Schule Eingang finden. Also zum Beispiel das Thema Zukunftskompetenzen, dass SchülerInnen auch lernen, zusammenzuarbeiten, LehrerInnen natürlich auch, der Umgang mit Ungewissheit, dass auch SchülerInnen und auch Erwachsene Verantwortung nehmen für Veränderung, das Thema Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit, Wellbeing, Gesundheit ist natürlich auch ein Thema. Und wir glauben, dass das zu großen Teilen auch systemisch bedingt ist, dass man an Schulen ein gesünderes System schaffen kann, indem diese Themen auf natürliche Art und Weise stärker berücksichtigt werden, indem, sag ich mal, das Betriebssystem anders organisiert wird.
Ich frage mich gerade, wie dann Schule aussieht aus einer Schülerperspektive, wenn wir jetzt schon 20 Jahre meinetwegen weiter sind, ist es dann immer noch, ich gehe hin und dann habe ich Deutsch, Mathe und Englisch und gehe wieder nach Hause? Oder also was verändert sich dann im Konkreten für so eine Schülerperspektive?
Also wir haben ja zum Beispiel den Friday, wo eben 4 Stunden die Woche SchülerInnen erstmal eine Inspiration bekommen und sich ein eigenes Projekt suchen können. Oft ist ja Projektarbeit dann doch so, dass bestimmte Themen vorgegeben wird oder das findet eben nur in einem Fach oder nur in einer Klasse statt und hier eben jahrgangsübergreifend nicht auf ein einzelnes Fach bezogen, sondern breiter. Und da wird eine Inspiration reingegeben zu Beginn. Und dann können die SchülerInnen sich die eigenen Projekte eben suchen und umsetzen. Und natürlich lernen sie halt in der Projektsuche und Umsetzung auch ganz, ganz viele Kompetenzen, die klassischerweise eher in Deutsch, Mathe oder Englisch irgendwie anfallen. Aber wenn die eine Schülerfirma zum Beispiel gründen, dann müssen sie natürlich auch gucken, wie viel Geld ist reingekommen, wie viel ist rausgegangen, ne? Und so weiter und so fort. Oder wenn sie, sage ich mal, im Gemeinderat vorstellen, was sie für ein Projekt gerne machen möchten oder was sie gerne sehen würden, was in der Gemeinde umgesetzt wird, dann ist das natürlich auch eine Art mündlicher Vortrag oder Präsentation, wie man es zum Beispiel auch im Deutschunterricht machen würde. Wir glauben nur, dass viele dieser Themen auch einfach auf eine natürliche Art und Weise erlernt werden können. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene jetzt Zielbilder, wie Schule dann, wie weit sich das, sage ich mal, streckt, auch über den Stundenplan hinaus.
Würde das dann bedeuten, dass sozusagen man sagen kann, ach naja, wenn wir jetzt 4 Stunden Friday machen, dann können wir 2x Deutsch oder so weglassen dafür?
Da gibt es unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern, weil Bildung ja Ländersache ist, auch in Bezug auf die Rahmenbedingungen. Da stecke ich im Detail nicht so tief drin, wie es jetzt in welchem Bundesland ist. Teilweise ist es so, dass man Projektlernen dann ansetzen kann dafür. Aber das ist, wie gesagt, da steckt der Teufel im Detail. Da muss man immer je nach Bundesland gucken, wie man es am besten organisiert kriegt. Oft ist es so, dass in den Lehrplänen der Länder eben Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel auch als Querschnittsthema drinstehen, sodass das für alle Fächer auch ein Auftrag ist. Ne? Übrigens ist auch immer total spannend, in die Schulgesetze zu schauen. Und da stehen so tolle Dinge oft drin, dass halt eben SchülerInnen zu mündigen Bürgern werden, ne? Sich aktiv in die Gesellschaft einbringen können und so weiter und so fort. Das heißt, das, was da über den Friday auch an Schule gebracht wird, ist auch bildungspolitischer Auftrag. Aber die genaue Ausgestaltung ist dann je Land auch ein Stück weit unterschiedlich.
Ich dachte mir gerade, vielleicht fehlen Schulen dann auch ganz viel einfach Werkzeuge, wie sie Dinge neu gestalten können oder anders machen können. Weil wenn das schon alles in den Schulgesetzen drinsteht sozusagen, ich habe sowas in meiner Schulzeit nicht machen dürfen. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ich möchte nochmal zurückkommen zu eurer eigenen internen Organisation. Ihr seid jetzt 18 Festangestellte und seit 2019 arbeitet ihr nach dem Loop Approach oder habt ihr damit begonnen. Kannst du nochmal was dazu sagen, wie der Start sozusagen in den Loop Approach war? Weil mittlerweile sind das ja dann auch schon fast 6 Jahre, seitdem ihr so arbeitet. Das ist ja schon eine ganze Zeit, da habt ihr wahrscheinlich viele Erfahrungen schon gesammelt und schon viele Male iteriert.
Ja, wir sind 2019 gestartet mit einem Team von 4 Personen. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich dann dazugekommen bin. Und ich glaube, wir sind in 2019 im Sommer gestartet und in 2020 kamen auch einige Leute sozusagen dazu, die ehrenamtlich unterstützen wollten. Eine davon war die Caro Hofer, die auch mit The Dive verbunden ist und die hat uns dabei unterstützt, eben erste Elemente des Loop Approach einzuführen. Der wurde ja auch von der Organisation The Dive entwickelt, mit der wir enger zusammenarbeiten. Und wir haben angefangen eben mit einem gemeinsamen Purpose Statement. Dann haben wir so ein Purpose Turnier gemacht, wo immer 2 Personen aufschreiben, was ihr Purpose ist und dann miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander antreten und ihren Purpose verschmelzen. Und dann ist es wie bei so einem Turnierbaum, wie zum Beispiel bei einem Fußballturnier, dass man dann immer wieder gegeneinander antritt bis zum Finale. Also haben so einen Purpose gemeinsam definiert, um einen inneren Kompass auch zu haben und ein gemeinsames Zielbild auch zu haben. Der lautet bei uns, wir begeistern und befähigen Kinder und Erwachsene, Schule jetzt radikal so zu gestalten, dass wir als zukunftsmutige Gesellschaft eine nachhaltige Welt entstehen lassen. Also das ist so unser innerer Antrieb. Und dann haben wir eben auch angefangen, spannungsbasiert zu arbeiten, integrative Entscheidungsprozesse eingeführt, eben den Advice-Prozess auch genutzt, haben stärkenbasiert geguckt, wer hat welche Stärken, haben damals so mit dem Gallup Strengths Finder gearbeitet und dann geguckt, wer welche Rollen übernimmt und sind so dann eben weiter vorangeschritten. Und genau, das war so der Start.
Und wie habt ihr es geschafft, dass es lebendig geblieben ist und ihr im Gespräch geblieben seid? Weil, also ich kenne das, dass einige Organisationen nehmen sich das dann vor irgendwie, wir arbeiten jetzt rollenbasiert und dann gucken die da nie wieder drauf und irgendwann sagt man, hey, wir wollten doch rollenbasiert arbeiten, aber ist es nicht dann in der Realität angekommen sozusagen?
Ja, also bei uns war es so, wir hatten in 2020, hatte sich unsere Gründerin, die Margit Rasfeld, den Friday ausgedacht und wir haben dann zu Beginn noch eine Zeit geschaut, was sind eigentlich die Angebote, auf die wir uns fokussieren wollten. Und wir haben das so gemacht, dass wir, sag ich mal, kleine Einheiten gebildet haben zum Friday, zur Transformationsbegleitung und auch zur Netzwerkmitgliedschaft, die dann auch in bestimmten Regionen verortet waren. Also wir haben zum Beispiel die Transformationsbegleitung maßgeblich halt mit Schulen und anderen Akteuren in Bayern entwickelt. Mit dem Friday waren wir eigentlich immer auch ein Stück weit bundesweit unterwegs, aber hatten auch durch Förderung eine Zeit lang einen starken Fokus auf Nordrhein-Westfalen. Und die Netzwerkmitgliedschaft haben wir eben maßgeblich auch in Niedersachsen entwickelt. Das heißt, wir hatten da kleine Einheiten. Ich habe halt gelernt, für das rollenbasierte Arbeiten, wenn man das früh macht, ohne dass man, sage ich mal, eine operative Reife hat, dass man sich oft Rollen ausdenkt, die man vielleicht so gar nicht braucht. Und dass es oft gut ist, erstmal auf so eine natürliche Art und Weise Zuständigkeiten so grob zu definieren und dann die Rollen zu definieren, wenn man eine andere operative Reife erreicht hat. Aber das war im Grunde genommen der Start dieser Angebotsentwicklung, wo der Loop dann in den jeweiligen Kreisen oder Bereichen eine große Rolle spielte. Wir sind dann eben weiter gewachsen auf 18 Personen und hatten dann im letzten Jahr gemerkt, dass das Wachstum mit so einer bundeslandfokussierten Strategie für uns ein Stück weit gehemmt hat, weil wir konnten Schulen, wo wir eine Bundeslandkoordination hatten, gut unterstützen. Es war aber auch so, dass das Profil der Bundeslandkoordination sehr breit war. Die musste dann oft neben pädagogischem Know-how, also Workshops an Schulen geben, auch Partnerschaften aufbauen zu zum Beispiel Stiftungen oder auch anderen bildungspolitischen Akteuren. Das war wahnsinnig breit. Dann haben wir geguckt, wie wir, sag ich mal, die Spannung bearbeiten können und haben dann umgestellt zu einer Struktur, die stärker auf die Angebote fokussiert ist. Haben dann auch ein Schulakquise-Team eingeführt und ein Wirkungsmanagement-Team oder Kreis und haben da auch uns begleiten lassen, um so dieses Thema, gerade im Wachstum, geht ja Selbstorganisation auch einfach mit viel Verantwortung einher und einem wirklich breiten Kompetenzportfolio auch. Man muss ja gut, sage ich mal, Selbstverantwortung übernehmen kann, sich selbst organisieren können. Man braucht auch einen guten Überblick, ne, wann man was an wen abgibt zum Beispiel und so weiter und so fort. Und haben auch mit aus dem Grund jetzt das Thema Feedback-Prozesse stärker in den Blick gerückt. Und es gibt ja auch Zukunftskompetenzen, die zum Beispiel in dem Future Skills Navigator von Arne Pechstein und einem Kollegen von ihm oder einem Partner von ihm beschrieben werden, aber auch in dem Buch Die entfaltete Organisation von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Da sind einige dieser Kompetenzen beschrieben, die haben wir auch in unserem Feedback-Prozess mit integriert. Da ist es immer so, dass halt 2 bis 3 Personen ein Feedback geben, ne, verschiedenen Personen und auch Feedback erhalten von 3 Personen und das eben auch in Bezug auf diese Kompetenzen. Und der andere Punkt ist, glaube ich, auch das Thema Führung einfach in dieser Selbstorganisation. Ich bin 2020 dann mit in die Co-Geschäftsführung, zu dem Zeitpunkt mit der Margit Rasfeld, unserer Gründerin, zusammen und jetzt seit letztem Jahr mit meinem Kollegen Arist von Heen, der ganz viel Erfahrung auch aus dem Bildungsbereich mitbringt, was uns total weiterhilft, auch weiter gut und gesund zu wachsen. Und der Führungsbegriff, es gibt ein ganz spannendes Buch, das heißt Der Bienenhirte. Da wird so dieses Bild von Führung verglichen in eher hierarchischen Organisationen, wird eher geführt tendenziell wie so ein Hirte. Ne? Also da weiß man klar, die Führung hat der Hirte mit seinem Hund, ne? Und der hält die Herde beisammen und sagt sozusagen, wo es lang geht. Und in der Selbstorganisation, das ist eher vergleichbar mit einem Imker, der entscheidet, wo er die Bienenkästen aufstellt, wann er vielleicht einen Bienenkasten, sag ich mal, wieder wegnimmt, ne? Woanders hinstellt. Und das hängt viel auch mit, sag ich mal, einem Blick aufs System zusammen. Und wir haben im letzten Jahr eben geguckt, dass wir diese Bienenkästen nicht mehr in die einzelnen Bundesländer stellen, sondern wir haben sie so umgestellt, dass die in Bezug auf die Angebote, die Struktur über die Angebote vorgegeben ist.
Habt ihr dann geteilte Führung bei euch verankert oder ist es eher dann eine Führungsrolle mit einem anderen Führungsverständnis als hierarchisches Führungsverständnis?
Also, ne, wir haben es ist ja so, und das ist auch die Krux manchmal in der Selbstorganisation. Mhm. Es gibt ja bestimmte Anforderungen, die der Gesetzgeber halt an Organisationen richtet. Das heißt, man muss ja formellen Geschäftsführer haben, der auch, sag ich mal, den Kopf hinhält, wenn das Unternehmen pleite geht und dem Finanzamt nicht früh genug Bescheid sagen, der theoretisch ja auch ein Weisungsrecht hätte und Menschen sagen dürfte, was sie tun sollten, ne? Sofern das in ihrem Arbeitsvertrag auch so schon beschrieben ist. Und gleichzeitig ist unser Glaube, dass wir mehr Wirkung haben, wenn wir uns eben nicht hierarchisch organisieren, sondern selbst organisiert und haben aber trotzdem diese Rolle. Das heißt aber auch immer, dass man sozusagen unterscheiden muss, spreche ich jetzt mit einem externen Akteur. Oft ist es auch so, dass, sage ich mal, Menschen von außen, denen das auch hilft, dass Menschen da diese Rolle haben, weil die ganz gerne möchten, dass sie mit einer Person, sage ich mal, sprechen oder mit zwei jetzt, ne? Und im Innen organisieren wir es so, dass wir einen Führungskreis haben, wo aus all unseren Kreisen VertreterInnen sind und wo wir auch inspiriert durch das Buch die entfaltete Organisation angefangen haben, Führung klarer für uns zu definieren, was das heißt. Weil in der Systemdenke ist ja Führung eine Funktion des Systems, die zum Beispiel in Teilen von der Geschäftsführung irgendwie abgedeckt werden kann, die aber auch anders verteilt werden kann. Nur dafür muss man natürlich auch so ein Stück weit, wie man es bei Rollen macht, erstmal definieren, was steckt denn da alles drin in dem, was formell in der Geschäftsführung liegt und wie können oder wollen wir das denn auch anders verteilen. Und in dem Buch Die entfaltete Organisation ist es so, dass die Joanna Breidenbach und Bettina Rollo eben verschiedene Bereiche oder verschiedene Funktionen von Führung definieren. Also Führung gibt Orientierung zum Beispiel, Führung entscheidet und sorgt für Umsetzung, Führung sorgt für Austausch, Reflexion und Erkenntnis, Führung bearbeitet Spannungen und Konflikte und zieht Konsequenzen und Führung bietet Schutz und Sicherheit und sorgt für Zugehörigkeit. Und das sind eben Dinge, die man in einer hierarchischen Führung verankern könnte. Das ist aber auch, sind auch Dinge, die man über verschiedene Kreise verteilen kann. Die liegen zu großen Teilen eben in diesem Führungskreis. Aber eben, wo immer möglich, geben wir viel dieser Themen auch in die einzelnen Kreise, weil die ja häufig viel näher an den Herausforderungen sind und dann auch schnellere Feedbackzyklen brauchen, um einfach mit ihren Zielgruppen schnell auch reagieren zu können und eine gewisse Agilität zu haben. Und da ist eine Arbeitsgruppe gerade dabei, einmal zu schauen, was sind die Aufgaben in einem Führungskreis, was sind Aufgaben in den anderen Kreisen, was liegen für Aufgaben auch in den Rollen. Und da sind wir gerade im Prozess, das klarer, sage ich mal, auszudefinieren. Mhm. Aber das ist vielleicht ein guter Vergleich auch zu dem, was ich habe ja so designbasierte Forschung gemacht zu Gamification und Blended Learning. Und eine so eine basale Grundtheorie ist jetzt in Bezug auch auf Game Design, dass es so drei Grundbedürfnisse gibt, die in jeder Kultur drinstecken. Nämlich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder soziale Eingebundenheit, dieses Thema Autonomie, also auch selbst Freiräume zu haben und dieses Thema Kompetenzzuwachs. Und das ist wirklich über Jahrzehnte validiert, egal in welche Kultur du gehst, dieses Bedürfnis ist eigentlich immer da. Und die Frage ist, wie kann man halt Organisationen zu bauen, also sowohl in Schule, aber auch bei uns, wo diese Bedürfnisse bei allen möglichst gut befriedigt werden und gleichzeitig wir das aber auch matchen mit den Herausforderungen, die wir haben in Bezug auf unsere Vision und die Wirkung, die wir erzielen wollen und da ein möglichst gutes Match hinbekommen. Und dann gibt es eben auch Spiele jeglicher Art, nicht nur Computerspiele, zum Beispiel auch Brettspiele, wo ja eine bestimmte, durch diese Spielregeln, eine bestimmte Dynamik erzeugt wird. Also zum Beispiel in Monopoly steckt ja viel Wettbewerb. Aber dann gibt es andere Brettspiele, vielleicht wie, ich glaube, die Siedler. Das setzt, glaube ich, ein bisschen mehr auch auf Kooperation. Ne? Also ich glaube, ich muss halt Partnerschaften schließen. Ich habe es lange, lange nicht mehr gespielt, ne? Aber es gibt da auch so die 8 Typen von Spaß, ne? Also wo man gucken kann, soll ein Spiel halt eher auf Kooperation basieren, soll es eher irgendwie um Wettbewerb gehen, welche Anteile soll es von welchen dieser Bereiche haben. Und was wir eigentlich machen, ist gemeinsam halt die Spielregeln für uns zu organisieren. Und in der hierarchischen Führung wäre es ja so, dass man würfelt und dann guckt man in Richtung, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, der hierarchischen Führung und sagt so, was darf ich denn jetzt machen? Ne? Und man kann aber ja genauso die Spielregeln in Bezug auch auf Führung ganz klar niederschreiben, wie das in diesen Regelbüchern ja auch drin steht, die man bei so Brettspielen zum Beispiel mitbekommt. Und auch gemeinsam einfach eine Runde spielen und dann gucken, wie waren jetzt diese Spielregeln? Haben die für uns für das gewünschte Ergebnis oder zu dem gewünschten Ergebnis geführt? Oder wollen wir irgendwas ändern? Und dann muss auch diese Änderung der Spielregeln nicht nur irgendwie zum Beispiel in einem Führungskreis liegen, sondern wir haben ja auch Arbeitsgruppen, zum Beispiel eine, die sich um das Thema Vergütungsmodelle, also sich damit beschäftigt. Da haben wir vor 2 Jahren, hatte ich über auch den Felix Herter von The Dive die Organisation New Pay Collective ausfindig gemacht. Mit denen haben wir einen Workshop gemacht. Und daraus ist eine Arbeitsgruppe entstanden, die jetzt ein auch faires Vergütungsmodell zusammen entwickelt hat, die da wahnsinnig viel Zeit und Nerven und Schweiß auch reingesteckt haben, weil das oft auch ein sensibles Thema ist. Da hat die Katja Schneidereit, eine Kollegin, hat halt diese Arbeitsgruppe, sag ich mal, moderiert. Und das ist eben auch ein Thema, wo wir halt diesen Teil der Regeln unserer Zusammenarbeit, nämlich wie wir das vergütet, auch in der Arbeitsgruppe ausgelagert haben, in der auch viele Menschen aus anderen Kreisen sind. Ne? Und so arbeiten wir eigentlich, dass wir eben gucken, wir, sag ich mal, reihum würfeln und spielen, also machen unsere Arbeit und reflektieren dann immer mal wieder, was braucht es denn noch zusätzlich? Was sind Regeln, die wir anpassen wollen? Was sind Regeln, die wir verändern wollen? Welche Regeln brauchen wir so gar nicht mehr? Und immer eben mit dem Purpose im Blick und mit dem Ziel unserer Wirkung.
Ja, sehr spannend. Also für die Definition sozusagen eures Führungsverständnisses zieht ihr dann auch das ganze Team in ihrer Expertise und ihrem Erleben mit rein sozusagen, ohne jetzt, dass alle immer alles zusammen besprechen müssen.
Genau, in dem Falle hat halt auch diese Funktion von Führung, haben wir in einem Workshop erarbeitet, erstmal mit einem starken Blick auf den Führungskreis. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet und gefragt, wer möchte da mit teilhaben oder teilnehmen. Und die haben jetzt abgeleitet, was das für die einzelnen Kreise halt heißt. Ne? Also wenn eine bestimmte Aufgabe im Führungskreis liegt, was muss denn es zum Beispiel für Rollen in einem Kreis geben, damit das getragen werden kann?
Und habt ihr da schon welche definiert oder ist es dann für jeden Kreis individuell?
Für die einzelnen Kreise ist es dann nicht individuell, sondern es soll halt einfach so eine Flughöhe haben, dass es für die allgemein anwendbar ist. Aber wir haben halt zum Beispiel, Stand jetzt zumindest, ist ja auch immer alles im Fluss, ist es so, dass im Führungskreis zum Beispiel die Aufgabe liegt, dass wir dafür sorgen, dass die Vision in einem gemeinsamen Prozess weiterentwickelt wird und dass wir mit Beteiligung der betreffenden Kreise halt einen Umsetzungsplan machen und überprüfen regelmäßig, ob das noch passt und das gegebenenfalls anpassen. Und dann gibt es halt in einem Kreis strategische Rollen. Bei uns nennen wir das den Strategiefacilitator, der sicherstellt, dass halt die Kreise sich Ziele und Metriken setzen. Wir arbeiten eben auch mit Objectives und Key Results und diese halt definieren und messen, ne, um auf diese Vision und sag ich mal, die Strategie hinzuarbeiten. Das ist so ein Beispiel.
Ja, cool. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr in Selbstorganisation arbeitet für die Dienstleistungen und das Wirken, was ihr erbringt? Wie wichtig ist es, dass ihr so organisiert seid, wie ihr es seid?
Also einmal ist es ja so, dass so große Herausforderungen wie jetzt Klimawandel oder technischer Fortschritt durch künstliche Intelligenz oder auch das Erstarken der Rechten und auch so globale Machtverschiebungen, wenn man sieht, was zum Beispiel in den USA passiert oder auch mit Russland und China, einfach auch nicht so klar ist, wie sich sozusagen, wie die Welt in 10 bis 20 Jahren aussehen wird. Und das sind ja alles Herausforderungen, die prasseln nicht nur auf uns ein als Organisation, sondern ja auch zum Beispiel auf die ganzen Schulen, die wir begleiten. Und für uns hat das eine hohe Bedeutung, auch uns selbst zu organisieren, weil wir müssen ja einmal selber das leben, was wir auch stärker in die Schulen tragen wollen. Und der Glaube, der dahinter steckt, ist der, dass in diesen ungewissen Zeiten halt diese starren, eher hierarchischen Strukturen gar nicht in der Lage sind, gut auf solche Ungewissheiten zu reagieren und da agil und schnell gute Lösungen zu schaffen. Und deswegen brauchen wir das einmal für uns, ne, um gut eben auf Chancen oder auch Risiken reagieren zu können und schnell anzupassen. Und wir glauben aber auch, dass es das an den Schulen braucht. Und wir müssen es erstmal selber leben, um es halt auch einfach authentisch in Schulen tragen zu können. Von daher hat das für uns einen sehr hohen Stellenwert.
Dann hattest du angesprochen, ihr seid an einem Vergütungsmodell dran. Gibt es da schon sozusagen einen Zwischenstand, in welche Richtungen das gehen könnte, wovon du berichten kannst?
Da gibt's einen groben Zwischenstand, aber da kannst du am besten, wenn du Lust hast, auch mal meine Kollegin, die Katja Schneidereit, fragen, ob sie dir da mehr zu erzählt, weil sie den Prozess halt enger begleitet hat. Wir haben halt, als wir nur 4 Personen waren, haben wir alle gleich viel verdient und haben das auch sehr lange beibehalten. Dann gab es aber ab einem gewissen Zeitpunkt von einigen den Wunsch, ne, weil wir auch gucken mussten, was wir noch für Expertise einfach in der Organisation brauchen. Und wenn Leute, sage ich mal, länger vielleicht auch in der Wirtschaft gearbeitet haben oder so, müssen wir für die genauso attraktiv sein. Das heißt, wir hatten auch eine Spannung, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen und wie wir das für uns definieren wollen. Und sowas bearbeiten wir dann eben auch in Bezug auf dieses Vergütungsmodell. Und es ist halt jetzt so grob aktuell so, dass man, dass wir ein Basismodell haben, je nach Lebensalter, so Lebensalter aufgrund der, also um das einfach zu halten, ein bisschen mit Erfahrung gleichgesetzt. Also je älter eine Person, desto mehr Erfahrung. Wir haben so, je nachdem, wie viel Kinder man hat, bekommt man einen Zuschlag und haben bei uns zum Beispiel auch ein Fortbildungsbudget, was Personen, was Menschen haben, um einfach für sich Coaching in Anspruch zu nehmen oder andere Fortbildungen, die sie interessieren, und sind gerade dabei, so eine Verantwortungsstufe, das heißt, je nachdem, wie viel Verantwortung ich auch in der Organisation übernehme, ich entsprechend auch da ein anderes Gehalt bekomme. Das ist so ganz grob.
Ja, danke. 2 Fragen habe ich noch. Und zwar die eine Frage ist, das Wissen der Freelancer. Ihr arbeitet noch mit so ungefähr 60 Freelancern zusammen. Wie integriert ihr das in die Organisation, in eure Abläufe und in euer Angebot vielleicht auch?
Also wir haben ja einmal freie MitarbeiterInnen, die Workshops an den Schulen machen. Das haben wir jetzt strukturell so aufgeteilt, dass wir die Regionen Norden, Osten, Süden, Westen bedienen und die Gruppen dort regelmäßig zusammenkommen, oft virtuell, um sich auszutauschen. Da arbeiten wir auch nach dem Loop-Approach, also haben halt so eine Art Sync-Meeting. Das heißt, die Menschen bringen eben ihre, gibt halt eben Updates, ne? Wir gucken auf die Kennzahlen, wie viele Schulen unterstützen wir wo, und dann können Menschen eben Spannungen einbringen. Und diese Community wird von einer Person betreut. Das heißt, also zentral, sage ich mal, ist eine Person für diese Community der freien MitarbeiterInnen zuständig. Aber bei uns ist es so, dass in diesen Gruppen ist immer eine Person aus dem Kreis Inspiration und Akquise. Das sind die Menschen, die in der Wirtschaft, würde man sagen, Vertrieb machen, ne? Also mit den Schulen sprechen und schauen, dass sie die Angebote reinholen, und eine Person aus dem Kreis der Transformationsbegleitung. Das heißt, wir sind dann darüber in der Lage, einmal natürlich den aktuellen Stand in Bezug auf die, wie viel mehr an Schulen wir vielleicht in der Region noch reinbekommen, aber auch die Möglichkeit, wenn es sozusagen Resonanz gibt zu Workshop-Formaten, die gut funktioniert haben oder wo es noch Luft nach oben geht, dass wir das da auch aufnehmen können, und haben daneben auch Community-Treffen mit den freien MitarbeiterInnen, wo wir schon immer versuchen, so gut wir können, da auch ihre Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Und aktuell ist es so, dass sie eben vor allem punktuell, wenn es Aufträge an Schulen gibt, dann da für uns im Einsatz sind. Daneben haben wir auch freie MitarbeiterInnen, wie jetzt zum Beispiel Grafikdesigner, ne, die wir immer mal wieder punktuell reinholen für bestimmte Themen. Und genau, das ist so grob, wie wir uns da organisiert haben.
Ist es so, dass ihr dann an den Schulen immer, also immer den gleichen Prozess sozusagen habt? Also ist es, wenn ihr jetzt über 2 bis 3 Jahre begleitet, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, aber dass dann immer den gleichen, die gleiche Abfolge von Workshops und Begleitung gibt, oder?
Es gibt ein grobes Gerüst und wir passen das immer auf den Bedarf an. Das heißt, wir starten mit Workshops, die einmal dazu dienen, der Gruppe der Leute, die offen sind für den Wandel, die zu unterstützen, rauszufinden, wo haben die eine Energie, wo haben die richtig, richtig Lust drauf, weil Schulentwicklung unter den widrigen Bedingungen, unter den Schulen leider oft arbeiten müssen, wahnsinnig schwierig ist, wenn nicht eine Gruppe von Leuten dafür total brennt. Dann haben wir einen weiteren Workshop, wo wir so die Schulgemeinschaft mit ins Boot holen und sicherstellen, dass dieser Veränderungsgedanke nicht eine Blackbox ist, weil das kann dazu führen, dass Menschen das aus Prinzip schon mal blöd finden, weil sie nicht genau wissen, was drin steckt. Ne? Und diese Gruppe der Menschen, die offen ist, wir nennen das die AnstifterInnen oder das Wandelteam, ne? Dass die auch die Erlaubnis haben von der Schulgemeinschaft, diesen Veränderungsprozess halt den Raum dafür halten zu dürfen. Und dann haben wir verschiedene Module auf einer strategischen, auf einer inhaltlichen und auf einer organisatorischen und kulturellen Ebene, wo wir immer gucken, was die Schule braucht. Da gehört dann zum Beispiel auf der strategischen Ebene sowas wie eine Situationsanalyse auf Basis des Whole School Approach, den ich ja eingangs kurz beschrieben hatte. Das steckt da zum Beispiel mit drin oder auch Visionsentwicklung. Auf der organisatorischen und kulturellen Ebene geht es auch viel um, wie können wir gut als Team zusammenarbeiten. Und auf der inhaltlichen Ebene richten wir uns ganz stark nach dem, was die Schule braucht. Das heißt, das ist so das grobe Gerüst. Es gibt auch einige Schulen, die sagen, wir sind schon ein Stück weit weiter, wir brauchen eher nur punktuell aus diesem oder jenem Bereich was. Was halt noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Schulen dann über diesen Prozess von einem Tandem, von TransformationsbegleiterInnen begleitet werden. Und in der Regel ist es eine Person mit einem pädagogischen Hintergrund und eine mit so einem Organisationsentwicklungs-, New Work oder Wirtschaftshintergrund, die als Tandem dann die Schule begleiten, weil wir gelernt haben, dass die Perspektiven für die Entwicklung an der Schule beide total wichtig sind. Und dieses Wandelteam, also die Gruppe der Menschen, die offen ist für den Wandel an der Schule und das vorantreiben möchte aktiv, die ist auch regelmäßig im Austausch mit den beiden TransformationsbegleiterInnen, um zu gucken, wo steht ihr gerade, was braucht ihr als nächstes. Und so wird dann halt im Prozess anhand dieses Gerüsts geschaut, wie die Schule bestmöglich unterstützt werden kann.
Ein sehr durchdachter Prozess. Cool. Meine letzte Frage jetzt. Hast du Tipps für Tools, möchte ich es eigentlich gar nicht nennen, also einerseits sozusagen jetzt Meetingformate oder so regelmäßige Sachen, Routinen, die ihr vielleicht im Team etabliert habt, um eure Selbstorganisation lebendig und iteriert zu halten, und auch bestimmte Vorgehensweisen, wo du sagst, das haben wir genau richtig so gemacht, oder auch, das war nicht so cool, beim nächsten Mal würde ich es anders machen.
Genau, wir haben unsere Meetinglandschaft halt auch im Wachstum immer wieder überarbeitet, und das hängt auch stark einfach von der Anzahl der Leute auch ab. Ne? Und man muss auch einen guten Blick, glaube ich, haben auf die Struktur, in der man arbeitet, weil oft durch die Struktur sich Spannungen ergeben, die auch nur in der Struktur gelöst werden kann. Ansonsten macht man halt viel Systembekämpfung, sag ich mal. Also, oder Symptombekämpfung, nicht Systembekämpfung. Macht man versucht man Symptome zu lösen und geht nicht so sehr an die Ursachen. Das war bei uns zum Beispiel, dass wir lange Länder organisiert waren, was sinnvoll war für den Staat, was aber ein bisschen schwierig wurde im Wachstum, weshalb wir da die Struktur umgestellt haben. Was wir jetzt halt machen, wenn neue Kreise sich bilden, ist in der Regel, dass wir halt für den jeweiligen Kreis halt ein Purpose Statement definieren gemeinsam, dass wir schauen, wer hat welche Stärken und wer kann welche Rollen übernehmen, Und das ist als Start für ein, sage ich mal, neues Team oder auch ein bestehendes Team zu stärken, schon mal total hilfreich, ne? Weil man hat die beiden wichtigsten Dinge, man weiß, in welche Richtung man möchte und man weiß, wer was macht, ne? Und damit ist oft schon sehr, sehr viel gelöst. Das dauert häufig auch gar nicht so lange, je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Was wir daneben eben auch eingeführt haben, sind die Objectives und Key Results, wo wir jetzt einfach ein OKR-Review machen je Quartal und ein Planning. Daneben haben wir Team-Syncs einmal im Monat. Das hat sich aber auch über die Zeit ein Stück weit verändert. Früher hatten wir halt ein Team-Sync, wo wir alle Entscheidungen auch gemeinsam getroffen hatten, weil es ging, weil wir eben nur 6-7 Leute waren. Dafür brauchten wir aber eben neue Lösungen, die wir in einem Führungskreis auch jetzt gefunden haben oder wo wir es eben über die Funktion von Führung auch stärker über die Kreise und Rollen hinweg verteilen. Da sind wir aber eben gerade noch im Prozess. Das sind, glaube ich, auch alles wichtige Punkte. Und muss ich mal überlegen, wir haben, glaube ich, gelernt, es ist auch ganz gut, mit den Rollen nicht sofort zu starten und auf Basis des Purpose, wenn man noch nicht eine Reife hat in Bezug aufs Operative, mit den Rollen erst zu starten, wenn man schon ein bisschen sich weiterentwickelt hat, weil dann ergibt sich viel der, sag ich mal, Aufteilung in Rollen auch einfach über die praktische Arbeit und den Prozess. Und ein gutes Bild ist, glaube ich, auch auf in Bezug auf die Führung. Es ist ja manchmal so in so an Universitäten zum Beispiel, wo es einen großen Campus gibt, da gibt es halt einen gepflasterten Weg und dann gibt es aber oft einfach einen so einen getrampelten Weg quer über die Wiese rüber, weil das der kürzeste Weg ist von einem Hauptgebäude zur Mensa zum Beispiel. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild auch für Führung und Organisationsentwicklung mit einem systemischen Blick, weil wir da eigentlich immer gucken wollen, was sind so Wege, die sich auf so eine natürliche Art und Weise austreten und die halt nachträglich pflastern. Das heißt, wenn sie schon entstanden sind und nicht zu sehr darauf beharren, dass wir auf einem gepflasterten Weg bleiben, nur weil der jetzt einmal so gepflastert wurde, weil die Idee von, sag ich mal, System-Inspired Leadership zum Beispiel, die ist, dass alle im System klug sind und in ihren Kontexten gute Entscheidungen treffen, was vielleicht nicht immer klar ist, wenn man von außen drauf guckt, aber darauf muss man dann auch ein Stück weit vertrauen und dann überlegen, was kann man denn da rauslesen für uns, ne? Und diesen Blick einzunehmen und zu schauen, was braucht es wo, das ist total wichtig und nicht zu sehr darauf beharren, dass jetzt halt irgendwie es in die eine Richtung eben gehen sollte, wenn der natürliche Weg in was anderes zeigt. Das ist aber auch nicht so leicht, das so zu organisieren, dass das möglich ist, weil wir natürlich manchmal auch Anforderungen von außen haben in bestimmten Projekten, dass wir da genaue Ziele erreichen sollten. Das hängt auch immer davon ab, welchen Reifegrad man hat. Das heißt, wenn man eine Reife hat, wo klar ist, welche Kennzahlen wo wie machbar sind, dann ist es eben leichter, das zu erreichen. Aber manchmal sind eben Dinge in Innovationsprozessen eben noch nicht validiert. Da muss man eben gut gucken, auch welche Ziele man sich setzt in Bezug auf Innovation. Ist man da noch eigentlich auf der Suche nach einer guten Lösung oder ist man schon in der Skalierung? Und das muss man auch gut beides differenzieren. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass sozusagen mit einem Systemblick sagt man auch, jede Stimme hat Recht im System, zumindest teilweise. Und eben zu gucken, wer hat wo, wie Recht, warum und was lernen wir daraus und wie passen wir uns auf der Basis an, ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache in Bezug auf dieses Thema.
Ja, das finde ich sehr schön und richtig. Also so auch wenn, also zum Beispiel gerade kritische Stimmen möchte man ja oft, wenn es dann nur ein oder zwei Leute sind, und dann Teppichkehren irgendwie und das sind die Störer irgendwie. Aber die sind so wichtig auch, weil die haben natürlich eine berechtigte Perspektive und daraus kann man viel lernen und mitnehmen. So. Ja. Hast du noch was, wo du sagst, das muss noch gesagt werden, weil es wichtig ist?
Ich möchte einfach nur Leute ermutigen, auch sich sozusagen auf den Weg zu machen, auch wenn das manchmal mit viel Ungewissheit verbunden ist und man auch vielleicht nicht weiß, worauf man sich einlässt, aber darauf zu vertrauen, dass die Art und Weise der Organisation, glaube ich, dass man darüber viel mehr bewirken kann, dass, glaube ich, auch MitarbeiterInnen damit einfach viel zufriedener auch in ihrer Arbeit sind. Und ja, wenn Leute sozusagen auf der Kippe sind und überlegen, machen wir das oder machen wir das nicht, kann ich nur ermutigen, das zu tun. Und auch wenn es für die Menschen oder Organisation möglich ist, auch immer, ist es immer gut, das auch in Begleitung zu machen.
Ja, ich bedanke mich für diese ganzen Einblicke, die du hier gegeben hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und Fragen stellen zu dürfen.
Ja, danke auch an dich. Ja. Hat mir Spaß gemacht.